Wer es damals gesehen hat, der wird sich, denke ich, schnell wieder an die Situation erinnern. Also zumindest Leute, die ein bestimmtes Alter haben. Es war 1984 in Los Angeles. Erstmals bei Olympia Marathonlauf auch für die Frauen. Eine Läuferin nach der anderen kommt ins Stadion für diese letzte umjubelte Runde. Nach knapp 42 Kilometern, dann die letzten 500 Meter im Stadion, eine vollständige Runde und noch so eine Kurve dazu. Und da ist auch die Frau im roten Trikot mit dem Schweizer Balkenkreuz auf der Brust. Und plötzlich merken es die Zuschauer mit Entsetzen, diese Frau, sie läuft nicht, sondern sie torkelt dem Ziel entgegen. Mit eingeknickten Beinen, mit zuckenden Armen, es war wirklich ein schrecklicher Anblick. Gabriela Andersen-Schies hieß sie. Sie ist durch dieses Drama übrigens berühmt geworden. Die letzten 500 Meter der 42,195 langen Marathonstrecke legte sie zurück in 7 Minuten. Normalerweise laufen die guten Läuferinnen dann zwischen 1,5 und 2 Minuten. 7 Minuten, 7 quälende Minuten unter den Augen der Weltöffentlichkeit und den Zehntausenden in diesem Stadion. Hinterher gab es unter Medizinern heftige Debatten darüber, ob man Frau Schies nicht schon viel eher hätte aus dem Rennen nehmen müssen. Und sie selbst hat zugestanden, dass sie vor ihrem olympischen Marathon zu wenig gegessen hatte. Dass sie auch falsch getrunken hatte, nur reines Wasser statt zuckerhaltiger Säfte. Und den letzten Verpflegungspunkt beim Marathon hatte sie passiert, ohne diesen hingestreckten Pappbecher mit Getränken mitzunehmen. Das wäre auch nochmal eine Hilfe gewesen. Hat sie alles ausgeschlagen und im Stadion ereilte die Athletin dann das, was die Mediziner einen hypoglykämischen Schock nennen. Die Zielgerade wurde so zum Fiasko, zur Katastrophe. Heute Morgen wollen wir einen anderen beobachten, wie er die Zielgerade seines Lebens besteht. Wenn man beim Marathon mal scheitert, dann lässt sich das reparieren. Wenige Monate danach war die Schweizerin schon wieder in einem anderen Land am Start, ganz unverdrossen. Aber die Zielgerade, um die es heute geht, diese Zielgerade läuft jeder Mensch nur einmal. Die kann man nicht probeweise trainieren, diese Zielgerade kann man auch nicht einfach wiederholen. Die laufen wir alle, jeder von uns, nur ein einziges Mal. Aber man kann das tun, was Gabi Schies in Los Angeles versäumt hatte, nämlich sich richtig auf die Zielgerade vorzubereiten. Und zwar rechtzeitig. Und das ist unser Thema heute Morgen, wie unser Glaube die Zielgerade besteht. Wie unser Glaube die Zielgerade besteht. Ich habe mich anfangs gefragt, als mir zunehmend klar wurde, dass der Bibeltext für diesen Gottesdienst uns in diese Richtung drängen würde. Mensch, es sind so viele junge Leute da. Ist das für die überhaupt interessant genug? Und vor allem, ist es für die ermutigend genug, mit einem Bibeltext nach Hause zu gehen am Ende der Bibeltage über die Zielgerade? Meine Tochter hat gesagt, wenn der Bibeltext es sagt, dann muss es predigen. Aber dann wurde mir auch klar, die Vorbereitung auf die Zielgerade beginnt ja nicht erst im gehobenen Alter. Einmal weiß keiner von uns, wann die Zielgerade für ihn kommt. Ja, wie gehoben sein Alter einmal werden wird, weiß keiner von uns. Und zum anderen, und das ist noch viel wichtiger, selbst wenn sie 90 werden sollten, vieles von dem, was dann auf der Zielgerade abläuft, entscheidet sich ja schon viel früher. Also bei Gabi Schies war ja schon die Ernährung vor dem Laufbeginn falsch. Im Grunde genommen war ihr läuferisches Schicksal schon vor dem Wettkampf besiegelt. Sie hat es nur noch nicht geahnt. Es ist also ausgesprochen hilfreich, sich rechtzeitig vorher zu überlegen, was man auf der Zielgerade machen will. Wie man die Zielgerade bestehen will. Und darum ist dieses Lied auch eines, das man schon in den vermeintlich besten Jahren singen kann. Mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Also wir brauchen so etwas wie eine Gesamtstrategie für unseren Lebenslauf. Und deswegen muss ich rechtzeitig an die Zielgerade denken. Das haben sich ja inzwischen sogar die Management-Schulungsexperten haben das gefunden, haben das entdeckt. Das ist eine beliebte Methode, um die eigenen Lebensziele zu finden und zu formulieren, dass die dann ihren Leuten bei so einem Seminar sagen, schreiben Sie bitte die Grabrede, die Sie sich wünschen. Was soll da drin stehen? Und von dort her entwickeln Sie dann mal Ihre Lebensziele. Also bedenken Sie Ihr Leben vom Ende her, um es jetzt richtig zu gestalten. Schlauer Gedanke, eigentlich ein biblischer Gedanke. Ich bin früher gelegentlich Mittelstrecke gelaufen. Da hat man auch vorher die Strategie fürs Rennen gemacht. Ist ja klar. Und je nachdem, wie man die Zielgerade laufen wollte, musste man sich vorher das Rennen einteilen. Sportschwache Läufer haben immer versucht, vorher Tempo zu machen, damit es auf der Zielgerade gar nicht mehr zu einem großen Endkampf kommen konnte. Die haben dann vorher versucht, die anderen so weich zu kochen, weil sie wussten, es fehlt ihnen diese letzte Spritzigkeit hinten heraus. Ich mochte immer eher den Sprint und habe mich am liebsten irgendwo dran gehängt, um die Leute dann auf der Zielgerade zu überspurten. Wir brauchen eine Strategie für die Zielgerade. Und es ist darum nicht nur für die Älteren unter uns, sondern für jedes Alter wichtig und angesagt, diese letzte Strecke von Abrahams Leben genauer unter die Lupe zu nehmen. Und dafür gibt uns die Bibel einen kurzen, aber aussagestarken Bericht. 1. Mose 25, damit wollen wir heute die Bibeltage zu Abraham abschließen. Und am 22., 23. September, ich sage es jetzt schon, geht es dann weiter mit den anderen Patriarchen. Und es wäre schön, wenn Sie alle wieder mit dabei sind. Also, 1. Mose 25. Inzwischen ist Abraham 175 Jahre alt geworden. Er hat Sarah um knapp 40 Jahre überlebt. Das ist auch nicht häufig. Meistens werden ja die Frauen älter, aber hier war es andersherum. Und dieses Kapitel beginnt mit 4 Versen über noch eine weitere Ehe, eine Art Nebenehe, die Abraham gehabt hat. Die lesen wir zunächst. 1. Mose 25, 1-4. Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Die gebar ihm Simram und Jokshan und Medan und Midian und Jishbak und Schuach. Jokshan aber zeugte Saba und Dedan. Die Söhne Dedans aber waren die Aschuriter, die Letushiter und die Leummiter. Die Söhne Midians waren Epha, Epher, Henoch, Abida und Eldaa. Diese alle sind Söhne der Ketura. Es wird nicht gesagt, wenn man das Hebräische im Blick hat, wann Abraham die Ketura geheiratet hat. Das wird hier nicht gesagt. Einige meinen nach dem Tod von Sarah. Ist aber nicht so sicher. Im Folgenden wird Ketura ja zu den Nebenfrauen gerechnet, wie Hagar. Also in Vers 6 steht etwas von den Nebenfrauen. Da wird sie auch mit dazu gerechnet. Und genau so wird Ketura auch später nochmal in 1. Chronik 1, Vers 32 bezeichnet, als Nebenfrau bzw. als sogenanntes Kebsweib von Abraham. Das war zu jener Zeit von Gott nicht empfohlen, auch damals nicht, hat Gott niemals die Mehrehe empfohlen oder Nebenfrauen zu haben. Aber es war zu jenem Zeitpunkt der Offenbarung noch nicht eindeutig als Sünde eingeordnet. Es war noch nicht ausdrücklich verboten. Gott hat von Anfang an die Ehe ein Mann, eine Frau, haben wir schon bei Adam und Eva gesehen, so konzipiert. Aber er hat in der Zwischenzeit dann eine Zeit lang zugelassen, dass man auch in solchen Verhältnissen leben konnte wie Abraham oder später David, da war es noch keine Sünde, das hat sich dann später geändert. Dann sind Gottes Anweisungen dazu immer präziser geworden. Also, wenn Ketura eine Nebenfrau war, dann ist es gut denkbar, dass diese Nebenehe schon viel früher eingegangen wurde. Zumal dieser Bericht in 1. Mose zwar historisch völlig zuverlässig ist. Das ist historisch, da können wir uns wirklich drauf verlassen, dass es so war, wie es da steht. Aber der Text beansprucht nicht, alle Vorgänge in strenger zeitlicher Folge aufzuschreiben. Also zum Beispiel wird in Kapitel 24, 36 schon mal vorausgesetzt, dass Abraham das Erbe an Isaak übereignet hat und in Kapitel 25 wird es dann nochmal aufgenommen. Von daher kann es gut sein, dass Ketura zu einem früheren Zeitpunkt schon Abrahams Frau wurde. Vielleicht nachdem er Hagar weggeschickt hatte. Aber warum dann gerade hier diese Information, fragen wir uns. Nun, ich denke einmal, weil es zu einer vollständigen Lebensbilanz Abrahams einfach dazugehört. Ja, und vorher sollte der Gedankengang nicht unterbrochen werden und da wird es jetzt an dieser Stelle eingefügt. Das gehört zu seiner Bilanz. Und, das ist auch wichtig, es ist ein weiterer Beleg dafür, wie der Herr seine Verheißung erfüllt an Abraham. Dafür ist es ein interessanter Beleg. In Kapitel 17, Vers 4 hatte Gott ihm ja gesagt, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Nicht nur des Volkes Israel. Und hier finden wir, wie die Kinder der Ketura mit dazu beitragen, dass Abraham ein Vater vieler Völker wird. Saba und Dedan, Vers 3, stehen für Völkergruppen in Arabien. aus den Söhnen Midians. Vers 4 werden mal die Midianiter. Also auch dafür ist dieser Einschub wichtig, um zu zeigen, Gott erfüllt wirklich exakt alle seine Verheißungen für Abraham. Er wird auch zu einem Vater vieler Völker. Und das wird an diesen Nachkommen deutlich gemacht, die er mit Ketura hat. Aber dann kommt der Bericht und damit auch das Leben Abrahams endgültig auf die Zielgerade. Und das ist unser Schwerpunkt heute Morgen, die Verse 5 bis 11. Und Abraham gab all sein Gut Isaak. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak nach Osten hin ins Morgenland. Das ist aber Abrahams Alter, das er erreicht hat. 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war und wurde zu seinen Vätern versammelt. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhe von Machpela auf dem Acker Ephrons, des Sohnes Zohars, des Hethitas, die da liegt östlich von Mamre. Bei Hebron ist das. Auf dem Felde, das Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Da ist Abraham begraben mit Sarah, seiner Frau. Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wir werden sehen, Abraham hatte bis ins hohe Alter eine starke Zukunftsorientierung. Das ist sehr interessant. Und deshalb unser Gesamtmotto für diese Predigt, also die Oberüberschrift lautet, die riesengroße Hoffnung. Das ist unser Gesamtmotto, die riesengroße Hoffnung. Das steht über allem. Und dann als Untertitel eben, wie unser Glaube die Zielgerade besteht. Die riesengroße Hoffnung. Was können wir da im Einzelnen für uns jetzt finden und lernen bei Abraham, für unsere Zielgerade? Erstens, er darf zufrieden sein. Notieren Sie sich das als Erstes, wenn Sie mitschreiben. Er darf zufrieden sein. Hier in Vers 8 steht, er starb alt und lebenssatt. Was heißt das? Nicht nur alt. Alt für sich ist noch kein Wert. Wie viele Leute sind steinalt geworden und kreuzunglücklich dabei? Steinalt und gleichgültig, nörgelig, unleidlich. Ein einziges Hadern mit ihrem Schicksal. Aber von Abraham steht hier, er starb alt und lebenssatt. Man könnte das übersetzen, alt und zutiefst befriedigt über den Ertrag seines Lebens. Das heißt das. Schon in Kapitel 24, also ein Kapitel vorher wird das angekündigt, Vers 1, 24, 1. Er war alt und hoch betagt und der Herr hatte ihn in allem gesegnet. Und Abraham dankte Gott für ein gesegnetes Leben, für ein von Gott gefülltes Leben, alt und lebenssatt. Wer ihn hat, ist still und satt. Sein Leben hatte Spuren hinterlassen. Gott hatte dem Abraham reiche, reiche Früchte geschenkt. Und er hatte lernen dürfen, was es bedeutet, dem Herrn gehorsam zu werden. Das war ja bei Abraham auch nicht zu allen Zeiten so gewesen. Er hatte das lernen dürfen. Dem Herrn zu vertrauen, gehorsam zu werden. Er hatte Spuren hinterlassen. Was wird die Bilanz meines Lebens, deines Lebens sein? Wie befriedigt wirst du sein, wenn du weißt, der größte Teil meines Wirkens liegt jetzt höchstwahrscheinlich hinter mir? Wie dankbar wirst du zurückschauen? Dieser Vers, er starb alt und lebenssatt, der kommt uns bekannt vor. Der wird nämlich am Ende einer anderen Biografie auch formuliert. Einer ebenfalls höchst dramatischen Biografie. Hiob. Hiob 42, Vers 17. Das ist der letzte Vers im Buch Hiob. Und da wird genau diese Bilanz gezogen, wie bei Abraham. Und Hiob starb, Hiob 42, Vers 17, alt und lebenssatt. Alt und lebenssatt. Und satt, das heißt, sein Lebenshunger war gestillt worden. Weil er dem lebendigen Gott begegnet war und sich bei ihm geborgen wusste. Schauen Sie, wie viele alte Menschen sind noch umgetrieben wie vom Hunger nach Leben und kommen nicht zur Ruhe. Und viele fangen das durch so eine Art Jugendlichkeitswahn auf. Ja? Sie lassen sich liften und sie fügen eine Reise an die nächste. Und sie sind dankbar für jedes bisschen Alter, das man ihnen nicht abspürt, sie laufen vor der Zielgerade davon, als ob man das könnte. Das ist oft ganz unabhängig davon, wie arm oder reich sie sind, wie krank oder gesund. Jemand kann sehr wohlhabend und noch unter biologischen Gesichtspunkten ziemlich fit sein und trotzdem wie getrieben. Und unsere Kultur macht es den Älteren nicht leichter, in Würde alt zu werden. Lebenssatt. Lebenssatt, das heißt nicht, dass jemand immer auf der Sonnenseite des Lebens gewesen ist. Schauen Sie, Abraham und Hiob, die haben ja nun wahrlich nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens sein dürfen. Die haben viel Leid erfahren, die haben viele dunkle Stunden durchgemacht. Und es war ihnen auch nicht alles geglückt. Und sie waren auch nicht sündlos gewesen. Sie hatten manche Schuld auf sich geladen. Und das ist aktenkundig im Alten Testament. Ja, Lebenssatt heißt nicht perfektes Leben gehabt, immer leichtes Leben auf der Sonnenseite gehabt. Und es ist auch nicht gesagt, dass ihr Sterben ein Spaziergang war. Das ist auch nicht gesagt. Bei Abraham klingt das so harmlos in Vers 8. Er verschied, sagt die Luther-Übersetzung 1984. In einer englischen Übersetzung heißt es to breathe one's last, also sein Leben aushauchen. Und in einer älteren Luther-Übersetzung steht, er nahm ab, so kann man das auch übersetzen. Er nahm ab. Das heißt nicht einfach nur, dass er sich seinem Idealgewicht näherte, sondern das heißt er wurde immer weniger. Das heißt es. Er nahm in einer Weise ab, die man sich nicht wünscht. Und Johannes Busch, den wir häufiger zitiert haben, aus seiner wirklich anrührenden Predigtreihe über Abraham, hat es so formuliert. Er hat gesagt, Gott hat das nicht gern, wenn wir so tun, als sei das Sterben gar nichts. Wissen wir das denn gar nicht mehr, dass der Tod der grauenhafte Riss durch diese ganze Schöpfung ist? Gott will nicht den Tod, sondern das Leben. Und was liegt doch alles in diesem Wörtlein, er nahm ab. Ein großes Abschiednehmen fängt an. Wenn man jung ist, hat man 1000 Möglichkeiten vor sich. Möglichkeiten des Wohnens, des Arbeitens, der Freunde, Gefährten und so weiter. Mit jedem Schritt vorwärts werden uns Geleise und Möglichkeiten abgeschnitten. Und je älter wir werden, desto einspuriger wird unser Weg. Manchmal fängt es schon früh an, dies Abschied nehmen. Und schließlich bleibt uns nur noch ein Weg übrig, der Weg in die Ewigkeit. Das wird nicht beschönigt. Abraham nahm ab. Und er war trotzdem satt. Voller Dank. Voller Freude. Warum? Und das hat er auch mit Hiob gemeinsam, weil er dem lebendigen Gott begegnet war. Und Dr. Solto hat uns das ja gestern Abend nochmal so eindrucksvoll geschildert, in welcher engen Gemeinschaft Abraham mit Gott stand. Hiob konnte sagen, nun hat mein Auge dich gesehen. Und damit meinte er nicht unbedingt, dass er eine Vision Gottes hatte, sondern jetzt habe ich dich wirklich verstanden. Jetzt bin ich dir nochmal viel näher gekommen, Gott, als vorher, weil ich besser verstanden habe, wer du bist und wie du mein Leben siehst und wie reich du mich beschenkst. Und so war es im Grunde Abraham auch gegangen. Abraham wusste, er erfüllt seine Verheißung. Er ist treu, mein Herr. Und beide wussten, dass ihre Schuld vergeben war. Alt und lebenssatt. Das war der tiefste Grund ihrer Zufriedenheit, ihrer tiefen, tiefen Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und darum weiß ich von vielen alten Menschen, deren Zielgerade von Krankheiten gekennzeichnet war, die trotzdem erstaunlich viel von dieser Zufriedenheit ausstrahlten, mitten in ihrem Krankenbett. Und an denen sich auch bewahrheitete, was im Psalm 92, Vers 14 gesagt ist, die gepflanzt sind im Hause unseres Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Fruchtbar und frisch sein und alt. Dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das ist das Erste, was wir hier sehen bei Abraham, was seine Zielgerade geprägt hat und worum wir auch für uns selbst bitten dürfen. Er darf zufrieden sein. Und dann entdecken wir ein zweites, das seine Zielgerade prägt. Zweitens, er bleibt seinem Auftrag treu. In Vers 5 steht, er gab all sein Gut Isaak. Er gab all sein Gut Isaak. Das war ja nicht nur materiell begründet, dass er den gerade bevorzugt hat, sondern das war geistlich begründet. Das war Gottes Plan. Gott hatte ihm immer gesagt, wir haben das gestern ausführlich behandelt, die Segenslinie verläuft durch Isaak. Es ist diese eine Linie. Und da hast du klar zu sein, da hast du treu zu sein. Durch diese eine Linie soll die ganze Welt gesegnet werden. Und diese eine Linie muss über diesen einen verheißenen Sohn laufen, den ich dir geschenkt habe, in dieser besonderen Weise. Alle Kinder sind ein Geschenk. Auch die Kinder von Ketura waren ein Geschenk und auch der Ismael war ein Geschenk Gottes. Aber dieser Isaak war in ganz spezieller, herausgehobener, besonderer Weise geschenkt. Sarah war schon unfruchtbar. Abraham war alt und Gott hat es ihnen als Zeichen seiner Treue gegeben und zur Durchführung seines Planes. Und darum hatte Abraham den Ismael wegschicken müssen, damit die beiden sich nicht ins Gehege kamen. Kapitel 21 haben wir gestern ausführlich analysiert. Und darum sorgt Abraham jetzt, Vers 6, noch zu seinen Lebzeiten. Ganz wichtig, dafür, dass die Nachfahren der Ketura sich in einer anderen Region ansiedeln müssen, Richtung Arabien, damit Isaak ungestört schalten und walten kann. Und als Patriarch kann Abraham das noch verfügen. Und das ist, schauen Sie mal, das ist erstaunlich. Circa 72 Jahre vorher hatte er Ismael weggeschickt. Unter geordneten Bedingungen, aber er hat sie weggeschickt. Und damals war er gut 100 und jetzt ist er etwa 175. Und er ist nicht sentimental geworden. Und auch nicht zögerlich. Er zieht das durch. Er sagt nicht, naja, mit Isaak so einseitig, nur diesem einen dieses Ganze geben. Er bleibt seinem Auftrag treu. Und Gott lässt es gelingen, dass die Sache dann wirklich, wirklich zum großen Ziel gelangt. Und zum Beweis dafür, dass das klappt, steht Abraham dann bereits, das ist auch so schön, er steht im ersten Buch, im ersten Kapitel, im ersten Vers des Neuen Testaments. Das wissen Sie, ne? Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Da steht, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Er ist ein ganz, ganz wichtiges Glied in dieser Kette. Und dann geht es los, Vers 2, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter. Da steht er. Das hat funktioniert. Gott hat diesen Plan durchgezogen. Aber Abraham musste treu sein. Ja, wie anders hat es mancher Patriarch gemacht in späteren Jahren. Wie mancher Patriarch hat etwa den Auftrag des von ihm geleiteten Glaubenswerkes in seinen letzten Jahren verwässert. Wie mancher Patriarch hat dann eine solche Harmoniesehnsucht bekommen. Oder vielleicht wollte er sich auch nicht mehr mit so vielen Leuten anlegen und etwas beliebter sein. Vielleicht war es bei manchen auch Selbstüberschätzung, dass sie gesagt haben, ach, ich bin so stark, die paar Zugeständnisse kann ich mir leisten. Ich bin inzwischen so stark und so bekannt, das kann ich ruhig etwas lockerer handhaben. Und es ist viel zerstört worden. Abraham bleibt seinem Auftrag treu. Abraham hält den Kurs, den Gott ihn sein Leben lang geführt hat. Auch auf der Zielgerade hält er den durch. Er macht keine späten Kompromisse. Er macht nicht die Kompromisse des Alters. Und Gott schenkt ihm auch, das wünschte ich uns und mir auch, noch mit 175 Jahren, nicht mit 175 vielleicht, aber diese Energie, das durchzuhalten, das durchzusetzen, nicht wackelig zu werden in einem geistigen und geistlichen Sinne. Beten wir für uns selbst und beten wir auch für die jetzt schon älteren Brüder, dass der Herr uns auf der Zielgerade treu bei seinem Auftrag bleiben lässt. Und dass wir uns dann auch nicht zurückziehen. So nach dem Motto, ja, jetzt lass mal die Jungen machen, wir haben ja lang genug gearbeitet, jetzt fahren wir nur noch nach Mallorca. Oder dass wir anfangen, irgendwie komisch zu werden in unseren öffentlichen Äußerungen. Wie gefährdet selbst die Besten sein können. Ich sage das wirklich mit Zittern und Zagen. Aber ich denke, es ist richtig, es hier zu sagen. Zeigt eine schmerzliche Diskussion, die in der evangelikalen Öffentlichkeit in letzter Zeit über John Piper und Rick Warren läuft. Es ist eine traurige Situation. Es ist auch ein Gebetsanliegen. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich John Piper schätze und wie viel viele von uns von ihm gelernt haben und immer noch lernen aus seinen Büchern. Und wir wissen auf der anderen Seite, wie gefährlich die Lehren von Rick Warren sind. Wir haben gestern gesehen, dass er sehr stark dazu beiträgt, die Unterschiede zwischen dem biblischen Glauben und die Unvereinbarkeit zwischen dem biblischen Gott und dem Allah des Koran zu verwischen. Wir wissen, dass er zum Beispiel Mutter Teresa als das große Modell christlicher Tugend dargestellt hat und sie als einen der größten Evangelisten bezeichnet hat des 20. Jahrhunderts. Obwohl Mutter Teresa ein ganz synkretistisches Verständnis vertritt und sich dagegen wehrt. Sie sagt, ich helfe nicht dem Buddhisten, will ich nicht dazu bringen, dass er Christ wird, sondern ich will ihm helfen, ein besserer Buddhist zu werden. Mutter Teresa hat immer wieder explizit deutlich gemacht, dass sie Menschen nicht allein zu Jesus führen will. Und John Piper hat am 1. Mai 2011 ein Video mit Rick Warren gemacht. Vorher hat es mit einem anderen Termin nicht geklappt. Und ein Interview mit ihm geführt. Und der Ertrag dieses Videos ist, dass Rick Warren eigentlich in den zentralen biblischen Fragen gar nicht so anders denkt als John Piper. Und Rick Warren hat sich eben, er wusste, wo er sprach. Und er hat dort vieles gesagt, was nachweislich dem widerspricht, was er woanders sagt. Wenn er von muslimischen Communities spricht, redet er anders. Wenn er sich an anderen Stellen der Öffentlichkeit äußert, über Mutter Teresa redet er anders. Das ist nachweisbar, das ist nicht üble Nachrede. Und in diesem Interview am 1. Mai, am 2011, hat er sich John Piper eben so gegenüber geäußert, dass John Piper hinterher zu dem Schluss kam und dieses auch öffentlich gesagt hat, Rick Warren sei lehrmäßig im Prinzip okay. Und viele Brüder haben es einfach nicht verstanden. Weil Piper wissen muss, was Rick Warren an anderen Stellen sagt. Er ist doch viel näher dran als wir. Und das stellt nicht in Frage, was Piper Gutes, Hilfreiches geschrieben hat an vielen, vielen Stellen und sicherlich auch noch schreibt. Aber warum? Verstehen Sie, wie gefährdet wir sind? Wie gefährdet wir sind und je mehr Vertrauen Menschen uns entgegenbringen, umso größer ist der Schaden, den wir anrichten können und die Verwirrung, die wir stiften können. Und es ist gut, dass Gott immer auch andere Vorbilder hinstellt, die über Jahre hinweg angeschossen werden und sich nicht einen Hauch breit von ihrem Weg wegbewegen. John MacArthur ist für mich ein so, so großes Vorbild. Und viele derer, die eng mit ihm zusammenarbeiten, sagen das auch immer wieder. Er ist in manchen Situationen der Einzige, der kritisch Stellung bezieht. Aber er zieht das durch. Und nun gut, er ist noch nicht so alt in Deutschland, aber so ein anderes großes Vorbild ist für mich wirklich Wolfgang Bühne, der seit Jahrzehnten an bestimmten Punkten oftmals eine der ganz wenigen Stimmen ist, die Orientierung geben. Und wir brauchen solche Brüder. Und wir müssen alle, jeder von uns an seinem Platz dafür beten, dass der Herr uns treu erhält und uns Klarheit gibt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass diese Klarheit, selbst wenn sie einmal da war, im Alter immer noch bleibt. Beten wir für alle Genannten, beten wir auch für uns selbst. Abraham ist ein wunderbares Vorbild dafür, was es bedeutet, die Linie wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Er bleibt seinem Auftrag treu. Und dann eine dritte, sehr tröstliche Beobachtung. Er kann Vorläufigkeit aushalten. Das ist auch nicht selbstverständlich für die Zielgerade. Schauen Sie hin, er ist lebenssatt, er ist ganz getrost, obwohl doch längst noch nicht alle Versprechen erfüllt sind. Nur ansatzweise. Schauen Sie mal, wir dürfen nie vergessen, wie weit der Rahmen ist, den der Herr ihm gesteckt hat. Riesige Nachkommenschaft, wie die Sterne am Himmel so zahlreich. Nun gut, da kann man sagen, es ist noch Luft nach oben bei dem, was er zu seiner Sterbestunde vorliegen hat an Zahlen. Unangefochtener Besitz des ganzen Landes Kanaan. Durchschlagende missionarische Wirkung in der ganzen Heidenwelt. Gut, Gott hat dem Abraham keinen Zeitplan gegeben, aber bestimmt hätte der sich gefreut, am Lebensende schon ein bisschen fortgeschrittener die Erfüllung zu sehen. Hat Gott ihm so nicht gegeben. Die Nachkommenschaft ist überschaubar, Landbesitz, nun ja, der Brunnen da in Beersheba, haben wir ja gestern gehört, das Besitzrecht vertraglich vereinbart mit Abimelech. Und hier auf der Zielgerade, Dr. Soldo hat gestern schon darauf hingewiesen, setzt er nochmal ein deutliches Zeichen seines Vertrauens. Das ist so schön, dass das hier steht. Als Sarah starb, haben wir gestern Abend eindrücklich gehört, da hat Abraham dieses Grab den Hethitern in einem hochoffiziellen Akt abgekauft. Die wollten sie ihm schenken, die wollten sagen, kannst hier gerne bei uns deine Grabstelle haben, wir haben dir so viel zu verdanken. Und er hat gesagt, nein, ich will es kaufen. Er wollte Besitzrecht dort haben. Und das war ein Signal. Hier in diesem Lande investiere ich. Hier lege ich mich fest, denn es wird uns einmal ganz gehören. Hier in diesem Land werden wir eine offizielle Familiengrabstätte haben. Und die soll uns gehören. Das ist unser weltliches Zuhause. Ja, Vers 9. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle von Machpela auf dem Acker Ephrons, die da liegt östlich von Mamre, auf dem Feld, das Abraham von den Hittitern gekauft hat. Da ist Abraham begraben mit Sarah, seiner Frau. Das war ein Glaubensschritt. Und damit hat er gesagt, ja, ich halte diese Vorläufigkeit aus. Er hat das ertragen, diese Differenz zwischen dem, was Gott versprochen hatte, auf der einen Seite, ganz groß, und dem, was innerhalb seiner Lebenszeit so langsam davon sichtbar wurde. Diese Vorläufigkeit, die hat er ertragen. Und warum konnte er das ertragen? Weil er darauf vertraute, dass der Herr absolut zuverlässig ist. Schauen Sie, auch auf unserer Zielgerade werden nicht alle Projekte abgeschlossen sein. Und wir werden nur dann wirklich getrost sein, wenn wir es bis dahin gelernt haben, mit dieser Vorläufigkeit zu leben und dem Herrn trotzdem zu vertrauen und ihm trotzdem dankbar zu dienen. Verstehen Sie, das begleitet uns doch unser ganzes Christenleben. Wenn wir einen Jugendbibelkreis gründen, wenn wir einen Schülergebetskreis irgendwo aufbauen, wenn wir eine missionarische Arbeit in einer Innenstadt anfangen wollen, wenn wir Menschen zu einem Hauskreis sammeln wollen. Es ist oft so viel vorläufig und wir wünschen uns schon viel weiter zu sein und noch viel, viel mehr Mitarbeiter zu haben und schon viel, viel deutlicheres Vorankommen zu sehen. Das macht uns manchmal fertig und diese Differenz zwischen dem, was auch richtig und gut wäre und dem, was wir sehen, die entmutigt uns manchmal. Es ist wichtig, dass wir lernen, mit dieser Vorläufigkeit zu leben und dem Herrn trotzdem zu vertrauen, im Wissen, dass er seine Zeit hat und dass er von mir nicht Erfolgsprojekte vorweisbar verlangt, sondern Treue. Treue und Gehorsam und Geduld und Dankbarkeit, dass ich ihm dienen darf. Ja, und dazu gehört auch, wenn ich diese Vorläufigkeit ertragen soll, Demut. Schauen Sie, Abraham hat nicht gesagt, oh, wenn das jetzt hier zu meinen Lebzeiten nicht mehr klappt, die nächste Generation, die wird es nicht packen. Es muss schon jetzt noch sein. Hat er nicht gesagt, sondern er hat gewusst, es muss sowieso durch Gott geschenkt werden. Und wenn Gott es schenkt, dann schenkt er es eben zu seiner Zeit. Und das führt uns schon zu einem Vorletzten, das wir von Abraham lernen können für unsere Zielgerade. Viertens, er will die nächste Generation stark machen. Er will die nächste Generation stark machen. Schon in Kapitel 24 haben wir gesehen, er sucht die optimale Frau für Isaak. Und schauen Sie sich nochmal die Verse 5 und 6 hier an. Und Abraham gab all sein Gut Isaak, aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak nach Osten hin ins Morgenland. Also er übergibt das Gesamtpaket jetzt an Isaak. Das heißt, er hält die Hand nicht mehr drauf. Ja, so nach dem Motto, oh, wenn er es erstmal ganz hat, dann braucht er mich nicht mehr. Er lässt los. Und es war einiges an Vermögen. Abraham kann loslassen. Abraham kann freiwillig in die zweite Reihe zurücktreten. Abraham tut alles, um seinen Sohn so stark wie möglich zu machen. Ganz klar, er gab ihm alles. Weil er weiß, der muss es weiterführen. Der wird jetzt die Hauptlast tragen. Und dabei will ich ihn auf meiner letzten Wegstrecke so gut wie irgend möglich unterstützen, dass er so viel Hilfe von mir bekommt wie irgend möglich. Denn er muss da reinwachsen. Er muss es machen. Es geht nicht um meine Patriarchenehre. Es geht nicht um meine Eitelkeit. Es geht nicht darum, dass ich dem das meiste in die Tasche stecke, der mir am willfährigsten um den Altersbart geht. Es geht um Gottes Plan. Es geht um Gottes Volk. Es geht um etwas viel, viel Größeres. Und dafür trete ich gern in die zweite Reihe zurück. Das ist vorbildlich. Er will die nächste Generation stark machen. Ich erinnere mich an einen bekannten Pastor aus Süddeutschland, Fritz Grünzweig, der mal, ich war noch ein junger Student, der sagte das in einer großen Konferenz, ab 65 oder 70, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, sagt er, gilt für mich Dienste ja, Ämter nein. Das ist auch kein ehrenes Grundgesetz, aber es war ein gutes Prinzip. Er sagt, ich will noch voll im Dienst stehen, ich will rumreisen, evangelisieren, predigen, Seelsorge machen, alles. Aber aus meinen Leitungsämtern will ich mich nach und nach zurückziehen, damit wirklich die anderen reinwachsen können und ich sie noch ein Stück begleiten kann. Dienste ja, Ämter nein. Die nächste Generation stark machen. Und der Text betont, dass dieses Abgeben von Abraham, wann geschah? Vers 6, noch zu seinen Lebzeiten. Also er hat nicht ewig gewartet. Er hat das aktiv vorangetrieben. Schauen Sie, und zur Fürsorge für die nächste Generation gehört dann auch, dass die weltlichen, die finanziellen Dinge so konstruktiv wie möglich geklärt werden, rechtzeitig. Abraham bestellt sein Haus. Er bestellt es wirklich. Und er sorgt auch dafür, dass die Söhne der anderen Frauen nicht leer ausgehen. Auch ganz wichtig. Es war dieses Universalerbe, gehört in die Segenslinie von Isaak. Aber doch, die anderen sollten auch was kriegen. Die sollten auch befriedet werden. Er wollte denen zeigen, ihr seid mir auch nicht unwichtig. Ich will nicht ungerecht sein. Ja, er sorgt für eine räumliche Trennung der Geschwister. Aber er zeigt ihnen zugleich, dass er sie auch achtet und auch im Blick hat. Er gibt mit warmen Händen. Und haben Sie es gemerkt? Ismael ist bei der Beerdigung dabei. Hat mich richtig überrascht. Das ist doch nicht selbstverständlich, Vers 9. Es ist hier so viel zu entdecken. Ja, es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael. Und warum kommt Isaak? Naja, der will sich nur sein Erbgeschenk abholen. Nein, das hat er noch zu Lebzeiten von Abraham bekommen. Ist nicht. Und die Brüder gestalten dann gemeinsam diese Beerdigung. Und zwischen denen hat es bestimmt oft geknistert. Schauen Sie, wie wir gestern gesehen hatten, dass der Ismael sich über Isaak lustig macht, als er noch ein kleiner Kerl von 3 Jahren war. Und dass Ismael wegen Isaak gehen muss. Jetzt ist der Streit mehr als 72 Jahre Geschichte. Und sie begraben gemeinsam den Vater. Das spricht auch dafür, dass Abraham sich in der Zwischenzeit offensichtlich darum bemüht hat, sein Haus zu befrieden. Und das war ja umso schwerer, als er aus geistlichen Gründen Isaak die Führungsposition geben musste. Das war für Abraham schwer. Er musste den Isaak promoten gewissermaßen und trotzdem versuchen, dass die anderen sich nicht missachtet sahen. Und er hat das alles offensichtlich mit Gottes Gnade gut hinbekommen. Hat alles getan, um die nächste Generation stark zu machen, um vorher schon so viel Schutt wie irgend möglich beiseite zu räumen, zu Lebzeiten. Und dem Isaak hat er versucht, seine wichtige Verantwortung, in die er jetzt reinwachsen musste, so leicht wie möglich zu machen. Und das glückt. Gott schenkt echte Kontinuität. Wir haben ja gestern gehört, mit Isaak war auch nicht alles ganz einfach. Aber hier in Vers 11 steht dann nach dem Tode Abrahams, Gott steht dazu, segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Es hat geklappt, die Stabübergabe. Gott hat Ja dazu gesagt. Der Herr bekennt sich dazu. Das sagt Vers 11. Ach, möge der Herr uns doch helfen, dass wir in unseren Gemeinden und dass wir in unseren Familien so liebevoll und weitsichtig mit der Generationenfrage umgehen, wie es Abraham tut. Dass wir uns so entlasten, wo immer es geht, dass wir versuchen, uns gegenseitig stark zu machen. Und dass es uns ein inneres Herzensanliegen ist, die nächste Generation stark zu machen. Nicht uns aus der Verantwortung rauszuziehen oder so diesen albernen Jugendwahn zu frönen, die Jugendlichen müssen alles machen. Das ist Quatsch. Jeder hat seine Verantwortung an seinem Platz. Aber tun wir alles, sie stark zu machen, sie einzubinden, sie mitzunehmen, ihnen was zuzutrauen. Und deswegen bin ich so wirklich, ich darf das mal sagen, überglücklich, dass auch die Bibeltage so eine starke Beteiligung vieler junger Menschen haben. Und dass das den Bibeltagen zugewachsen ist, dass am Vorabend des Samstags, wo dann die eigentlichen Bibeltage losgehen, immer jetzt seit einiger Zeit schon ein Jugendtreffen stattfinden darf. Und dass das diesmal besonders gut besucht war und dass es eine ausführliche Bibelarbeit wiedergegeben hat an diesem Jugendtreff, wie das auch schon seit einiger Zeit der Fall sein darf. Und dass die jungen Leute ganz stark auch die Bibeltage dadurch mitgestalten, dass sie diesen Chor bilden. Und verstehen Sie, es geht nicht einfach darum, dass wir sagen, ja, wir müssen sehen, dass wir nicht aussterben und die nächste Generation irgendwie rankriegen. Sondern es geht wirklich darum, dass wir diesen Blick für den Zusammenhang der Generationen bekommen und dass das uns ein Herzensanliegen wird, nicht einfach nur eine Strategiefrage. Nach dem Motto, wenn nicht genug junge Leute dazukommen, sterben wir irgendwann mal aus. Sondern es geht darum, die nächste Generation stark zu machen von Herzen. Und das heißt nicht, dass man die eigene Verantwortung sozusagen wegwirft vorzeitig oder dass man sich aus dem Staube machen will. Oder dass man die Jugendlichen in einer Weise betüddelt, weil man Angst hat, sie könnten sonst möglicherweise von der Fahne gehen oder so. Darum geht es nicht. Es geht darum, sie geistlich stark zu machen. Und möge der Herr das gelingen lassen. Und dann das Letzte. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, über dieser letzten Wegstrecke von Abraham, da liegt nichts Trauriges, nichts Resigniertes. Es gibt sicher manches, was schwer gewesen ist. Und doch hat, denke ich, Helmut Frey recht. der Alttestamentler, wenn er schreibt, die Abrahamsgeschichte mündet für uns nicht mit dem wehmütigen Abendlicht im Schein untergehender Sonne, sondern mit dem Ausblick ins Leben. Recht so. Und das ist für heute das letzte Merkmal, das den Abraham bevollmächtigt, das ihn stark macht, die Zielgerade zu bestehen. Und wenn ich es richtig sehe, ist dieser letzte Punkt der Schlüssel zu allen anderen Punkten. Und darum jetzt noch das fünfte. Wir hatten gesagt, erstens, er darf zufrieden sein. Zweitens, er bleibt seinem Auftrag treu. Drittens, er kann die Vorläufigkeit aushalten. Viertens, er will die nächste Generation stark machen. Und fünftens, er geht froh nach vorn. Schreiben Sie sich das als fünftes auf. Er geht froh nach vorn. Wo knüpfen wir an? Bei Vers 8. Da steht, er wurde zu seinen Vätern versammelt. Interessant. Das heißt, er verschwindet nicht irgendwie ins Ungewisse. Er taucht nicht irgendwie ab, sondern er tritt ein in eine neue Gemeinschaft. Das wird hier gesagt. Vers 8. Er wurde zu seinen Vätern versammelt, also zu denen, die vor ihm gestorben sind im Glauben an den lebendigen Gott. Und die Christen haben dann für diese Gemeinschaft einen neuen Begriff geprägt. Sie haben die, die schon beim Herrn sind, genannt die Ecclesia Triumphans, die triumphierende Kirche. Und wir, die wir hier noch über die Erde kriechen, wir sind die Ecclesia Militans, also die kämpfende Kirche. Und die, die schon da sind und zu denen Abraham dann dazugestoßen ist, ist die triumphierende Kirche. So. Und er wurde versammelt, das heißt eben nicht, er ist da irgendwie im Dunkeln verschwunden, sondern er ist jetzt in diese Gemeinschaft der Ecclesia Triumphans schon eingetreten. Er geht froh nach vorn, und als ich diesen Gliederungspunkt gefunden hatte, ich habe lange danach gesucht, da habe ich gedacht, Mensch, schreibst du das jetzt nur so hin, weil du die Formulierung magst, er geht froh nach vorn. Das klingt ja gut und das ist auch schön und das ist ja geistlich auch sicherlich richtig, aber kannst du das belegen? Und dann war ich heilfroh, dass Gott mich an Johannes 8 erinnert hat. Da hat mich Jesus uns einen Hinweis gegeben. Jetzt kommen wir noch schnell zu diesem blauen Zettel. Wir werden den nicht ausführlich auslegen, aber ich möchte Sie auf einige Dinge hinweisen. Es ist hochinteressant, wie viel das Neue Testament über Abraham sagt. Da hat Jesus uns einen Hinweis gegeben und habe gesagt, ja, okay, du kannst den fünften Punkt so nennen. Er geht froh nach vorn. Was sagt Jesus da? Johannes 8, Vers 56. Da sagt Jesus in einer Auseinandersetzung mit religiösen Führern des Judentums, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Das heißt zunächst mal, Abraham hat mit dem kommenden Erlöser gerechnet. Gott hatte ihm das deutlich gemacht. Und Abraham hatte das begriffen, die Erfüllung, dass Gott meinen Sohn geschenkt hat, dass die Segenslinie weitergeht unter ganz unwahrscheinlichen Umständen. Das ist ein ganz starker Hoffnungsschub, dass Gott das bis zum Ende durchziehen wird und dass am Ende dieses Weges dann eben auch der Messias kommt. Und das hat ihn froh gemacht. Er geht froh voran. Schauen Sie, was die Diskussionsgegner dann, das können Sie dann selber nochmal den Zusammenhang lesen, so besonders aufregt, war nicht, dass Jesus dem Abraham diese Perspektive zutraute, sondern was Jesus damit über sich selbst gesagt hat. Dass er gesagt hat, ich bin der Erlöser, auf den Abraham wartete. Und ich bin schon von Ewigkeit her. Das ist eine unerhörte Formulierung über die Gottheit Jesu. Ehe Abraham wurde, bin ich, sagt Jesus in Vers 58. Das heißt, ich bin von Ewigkeit her. Und die Juden haben das verstanden und deswegen haben sie ihn steinigen wollen, weil sie wussten, jetzt ruft er sich als Gott aus. Und in der Sache hat Jesus das hier auch getan. Aber für uns ist jetzt wichtig, was Jesus über Abraham sagt. Jesus sagt, Abraham hat mit mir gerechnet. Abraham ist dem Erlöser bewusst entgegengegangen. Und diese Hoffnung hat ihn froh gemacht, weil er wusste, wir haben eine wunderbare Zukunft. Weil er wusste, die Schuld hat nicht das letzte Wort, der Tod hat nicht das letzte Wort, die Hoffnungslosigkeit hat nicht das letzte Wort. Und daraus ist dann ein zweites gefolgt. Nicht nur, dass er dem kommenden Erlöser froh entgegengeht, sondern er weiß, es wird eine Auferstehung geben. Das sagt der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 17 folgende. Da wird das nochmal vom Neuen Testament her festgeklopft gewissermaßen. Durch den Glauben, Hebräer 11, 17, opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde. Haben wir gestern ausführlich angeschaut. Und wenn Sie es nochmal nachhören wollen, können Sie das über www.beg-hannover oder www.bibeltage tun. Er gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt wurde, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Und dann sagt der Schreiber des Hebräers, warum hat er das gemacht? Weil er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Und deshalb bekam er ihn als Gleichnis dafür schon gleich wieder zurück. Ja? Es ist hochinteressant. Also sein einziger Sohn, Isaak, das heißt nicht, dass er der einzige Sohn war, den er hatte, sondern das meint einzigartig hier, diese einzigartige Verheißung, die mit dem Isaak verbunden war. Und Abraham war ja gesagt worden, nach dem soll dein Geschlecht benannt werden, der wird viele Nachfahren haben, großes Volk. Und jetzt scheint Gott sich selbst zu widersprechen. Ja? Einerseits hat er ja gesagt, aus Isaak wird das große Volk werden. Andererseits soll Abraham jetzt diesen Hoffnungsträger opfern. Wie passt das zusammen? Und Abraham bleibt nicht bei diesen Fragen stehen, sondern Abraham hat Gott geglaubt. Er hat ihm vertraut. Und er war auch logisch. Er war so von Gott erleuchtet, dass er eins und eins zusammengezählt hat. Er hat gesagt, gut, Gott verlangt diese Opferung, das ist das eine. Aber zugleich verspricht Gott aus Isaak, der zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder hat, einmal ein großes Volk zu machen. Was bleibt dann nur noch? Dass er ihn wieder auferwecken wird. Verstehen Sie? Das hat der Abraham nicht so leicht hingesagt. Das war unheimlich, wir haben es ja gestern gesehen. Das muss auch emotional schlimmstens für ihn gewesen sein, diese Situation. Aber offensichtlich, sagt der Hebräerbrief, hat Gott ihm diese Klarheit geschenkt, dass er gesagt hat, ich soll ihn opfern, Gott wird aus ihm ein großes Volk machen. Wie geht das zusammen? Es geht nur zusammen, Gott wird ihn auferwecken. Gott wird ihn irgendwie mir wiedergeben. Das ist die Logik des Glaubens. Und dann hat Gott noch einen anderen Weg gefunden, um Abraham rechtzeitig seinen geliebten Isaak wiederzugeben. Und der Hebräerbrief sagt, diese Rückgabe des Sohnes war wie ein Gleichnis dafür, ein Zeichen dafür, dass Gott jede noch so hoffnungslose Situation auflösen kann. Und dass Gott sogar den Tod besiegen kann und dass er stärker ist als jeder Tod. Es wird eine Auferstehung geben, das wusste Abraham. Und darum geht er froh voran. Und als Abraham dann wirklich stirbt, da darf er erfahren, dass seine Hoffnung ihn nicht betrogen hat. Woher wissen wir das? Wir wissen es wieder von Jesus. Also wir haben so viele Informationen noch zu Abraham. Und zwar sehen Sie hin, Matthäus 22. Jesus hat es uns gesagt, Abraham lebt, macht euch keine Sorgen. Der Zusammenhang ist die Auseinandersetzung mit den Sadduzäern. Und Sie wissen, die Sadduzäer haben die Realität der Auferstehung bestritten, bezweifelt. Sie waren Rationalisten, sie waren theologisch höchst liberal und sie haben gesagt, kann nicht sein, Auferstehung gibt's nicht. Und Jesus gibt ihnen jetzt einen Schriftbeweis. Aber kommt noch was dazu. Die Sadduzäer haben so grundsätzlich als Haupt Gottes Wort nur zunächst mal die 5 Bücher Mose anerkannt. Und deswegen musste Jesus ihnen einen Beleg für die Auferstehung aus den 5 Büchern Mose geben. Und was hat Jesus gemacht? Er hat zitiert aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Was wird da nämlich gesagt? Was sagt Gott da zu Mose? Also zu einem Zeitpunkt, als Abraham schon rund 500 Jahre tot ist mindestens. Was sagt Gott da zu Mose? In 2. Mose 3, Vers 6. Und Jesus zitiert das und er sagt, was hat Gott gesagt? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Also, ihr Sadduzäer, sagt Jesus, Gott hat nicht gesagt, ich war der Gott Abrahams oder Abraham war mein Diener. Sondern Gott sagt, ich bin der Gott Abraham. Zu Mose, als Abraham schon 500 Jahre gestorben ist. Und Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams. Gott ist aber nur ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Was heißt das? Dass zu dem Zeitpunkt, als Gott das zu Mose sagt, Abraham lebt. Abraham bei Gott lebt. Ich bin der Gott Abrahams. Und weil Gott das dazu Mose sagt, habt ihr den Beweis dafür, ihr Sadduzäer, dass die Heilige Schrift davon ausgeht, es gibt eine Auferstehung. Es gibt ein ewiges Leben. Mose ist bei Gott. Abraham ist bei Gott zu dem Zeitpunkt. Mose jetzt auch. Abraham ist bei Gott. Um den müsst ihr euch keine Sorgen machen. Weil Gott ein Gott der Lebenden ist, ist das der Beweis dafür. Die Ecclesia Triumphans, ich sag's Ihnen, die ist quicklebendig. Und Abraham darf jetzt schon bei Gott leben. Und von dort aus, und das ist das Nächste, hat Abraham dann noch was mitbekommen. Er hat nämlich mitbekommen, dass der Erlöser, auf den er so gewartet hatte, wirklich gekommen ist. Und das erfahren wir wieder von Jesus. Gehen Sie nochmal zu Johannes 8, Vers 56. Da sagt Jesus, erst ja, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und wie geht's dann weiter? Dann fährt Jesus fort, und er sah meinen Tag und freute sich. Und er sah meinen Tag, er sah ihn und freute sich. Verstehen Sie, Abraham hatte nicht nur die Vorfreude auf Jesus, weil er wusste, der Erlöser würde kommen, sondern Abraham hatte auch die Freude über Jesus, weil er schon lebte und dessen Tag aus der Ewigkeit gesehen hat. Das ist die einzige Möglichkeit, denke ich, diese Stelle sinnvoll auszulegen. Er freute sich auf meinen Tag und er sah ihn dann wirklich voller Freude, weil er das mitbekommen hat, dass ich gekommen bin. Ja, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte und dann sah er ihn auch. Und er freute sich. Und warum hat sich Abraham so gefreut, als Jesus dann endlich kam und er das aus der Ewigkeit mitsehen durfte? Weil daran, dass Jesus kam, auch die Erlösung von Abraham hing. Weil Abraham wusste, ich werde gerettet, weil Gott den, der endgültig alle Schuld und Last tragen sollte, weil er den dann wirklich geschickt hat. Und wenn das so stimmt, wie Jesus es gesagt hat, und es stimmt, dann können wir davon ausgehen, dass Abraham dann auch das mitbekommen hat, wie Jesus nach Golgatha gegangen ist. Wie der Vater den Sohn geopfert hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass Abraham nochmal mit Schrecken zurückgedacht hat, als er sah, wie Gott dann diesen Weg ganz zu Ende gegangen ist, an seinen eigenen Weg in 1. Mose 22, wo Gott ihm dann am Ende noch in den Arm gefallen ist und gesagt, opfer ihn nicht, deinen Isaak. Und Gott hat ein Ersatzopfer dafür ersehen, einen Stellvertreter. Und Abraham wird das mit Zittern und Staunen und Bewunderung und voller Dankbarkeit gesehen haben. Er sah meinen Tag, wie Jesus das dann vollendet hat, was Abraham 2000 Jahre vorher nicht vollenden musste, weil Gott ihm das erspart hat. Was für eine Perspektive, in die wir hier hineingenommen wurden. Das ist hochspannend, was das Neue Testament uns über Abraham sagt. Und deswegen, denke ich, können wir wirklich mit Recht sagen, er ging froh voran. Er hat sich auf den Erlöser gefreut. Er hat die Auferstehung erwartet, Hebräer 11. Jesus hat bestätigt, dass Abraham wirklich lebt, Matthäus 22. Und von dort aus hat Abraham dann mitverfolgt, dass Jesus auf die Erde kam, dass sein Tag kam, dass er uns gerettet hat. Und das ist eine ganz starke Ermutigung, ja. Die Ecclesia Triumphans ist mindestens so real wie die Ecclesia Militans. Und wir kommen zum Schluss. Diese Haltung, sagt der Hebräerbrief, hatte Abraham schon auf der Zielgerade seines Lebens. Schon da ist er mutig vorangegangen. Lesen wir das zum Schluss noch. Hebräer 11 von Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann werden die anderen gläubigen, gestorbenen Glaubensväter und Glaubensmütter noch mit dazugenommen. Diese alle, Vers 13, sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene noch nicht erlangt, sondern ist nur von Ferne gesehen und gegrüßt. Sie sind darauf zugegangen und sie haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Froh voran. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nein. Nun aber sehen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen. Er hat sich mit ihnen ganz identifiziert, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Er hat ihnen die Ewigkeit bereitet. Er hat alles für sie vorbereitet. Und er wird sie dann ganz heimholen in diese große, wunderbare Ewigkeit, die er für sie, die er für Abraham, die er für uns, seine Kinder, vorgesehen hat. Was für eine riesige Hoffnung über allem. Und ich denke, wir haben diesen fünften Punkt nun wirklich solide aus der Bibel belegt. Abraham geht froh voran. Und schauen Sie, das ist wichtig, denn nur von dieser Gewissheit und Sicherheit, das heißt nicht, dass ihm das immer leicht fiel, dass er nicht manchmal auch Angst vor dem Tod vielleicht bekommen hat, dass er auch Kämpfe auszuhalten hatte. Das ist alles unbestritten. Und doch war die Grundhaltung, er ging froh voran. Und diese Grundhaltung hat es ihm ermöglicht, dann diese anderen vier Punkte wirklich zu leben. Dass er die nächste Generation stark gemacht hat, dass er frei war und sagt, und alles da rein investiert, dass ihr den Dienst gut weiterführen könnt. Dass er diese Vorläufigkeit ausgehalten hat. Ja, der Himmel wird vollkommen sein. Also ertrage ich all das, was noch aussteht. Dass er seinem Auftrag treu geblieben ist. Dieser Gott, der mir alles schenkt. Er verdient, dass ich wirklich ganz, ganz hart am Wind segle und ganz nah bei seinem Wort bleibe bis zum Ende. Und dass er zufrieden sein durfte. Dass er dankbar all die Höhen und Tiefen seines Lebens hinter sich lassen konnte und dass er dankbar war für den Segen, den Gott ihm geschenkt hatte, für die Spuren, die Gott ihn hatte hinterlassen, die er hinterlassen durfte. Und diese Haltung bei Abraham war sicherlich nicht immer so geprägt gewesen, aber es war auch ein geistliches Wachstum. Und dadurch konnte er diese irdischen Stunden, die er hier hatte, erst recht genießen. Er konnte sich noch bestimmt an vielen freuen, was er hier auf der Erde hatte, weil er wusste, daran hängt es nicht. Daran hängt nicht mein Leben, daran hängt nicht mein Sinn. Wir können und wir sollten uns in jedem Alter vorbereiten darauf, dass unser Leben eine solche Ausrichtung bekommt. Und dafür ist es wichtig, dass wir jetzt schon die richtige Nahrung zu uns nehmen. Die Schweizer Läuferin hatte die falsche Nahrung zu sich genommen. Und es ist wichtig, wenn wir wirklich auf dieser Zielgerade bestehen wollen, dass wir uns rechtzeitig richtig ernähren. Dass wir geistlich gesprochen nicht nur Wasser trinken, wie sie es gemacht hat, sondern Fruchtsaft mit Zucker. Also gesunde biblische Lehre. Ist mal ein anderes Bild. Gesunde biblische Lehre, dass wir schürfen in dem Wort Gottes. Deswegen machen wir auch diese Bibeltage. Und das eine muss ich noch sagen, wenn jemand diese Predigt hören sollte, hier unter uns oder dann später übers Internet, der weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit nach menschlichem Ermessen, mich vorzubereiten und ich bin nicht gut vorbereitet. Ich habe all diese Jahre nicht genutzt und ich werde ziemlich unvorbereitet jetzt in diese letzte Strecke reingeschickt. Dann darf ich Ihnen sagen, aufgrund des Wortes Gottes, dass Jesus Sie trotzdem sicher nach Hause bringen kann. Verstehen Sie, was gelaufen ist, ist gelaufen. Sie können das nicht ändern, aber der Herr kann Sie trotzdem sicher nach Hause bringen. Ich muss an eine Geschäftsfrau denken, war noch relativ jung, also um die 60, glaube ich, schwer krank. Und sie bekam eine ziemlich brutale Krebsdiagnose und sie wusste, es würde nicht mehr lange Lebenszeit auf sie warten. Und als ich sie besuchte, sagte sie dann so sinngemäß, was haben wir gemacht mit unserer Zeit? So wenig Zeit und meistens hatten wir nicht mal Zeit für unsere Kinder. Und wie sie so zurückblickte, es war wie so ein ganzes Leben voller verpasster Gelegenheiten. Aber in ihren letzten Monaten hat sie wirklich zu Jesus gefunden. Sie hatte eine gläubige Tochter, die treu für ihre Mutter gebetet hatte. Und der Herr hat wirklich Gnade geschenkt, dass sie auf ihrem Kranken- und Sterbebett nicht bitter wurde, sondern offen für den Herrn. Und die Tochter hat so einen kleinen Kinderchor mitbetreut, einen christlichen Kinderchor, und dann den hat sie einige von denen mitgenommen und ist zur Mutter ins Krankenhaus gefahren. Dann haben sie ihr Lieder von Jesus vorgesungen. In der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Und ich durfte dann die Beerdigung halten. Und es war eher eine leichte Beerdigungspredigt, weil man den Menschen sagen durfte, ja, ein spannendes Leben, ein erfolgreiches Leben, und man muss das ja dann auch taktvoll machen. Aber einem Leben, bei dem die Betroffene doch kurz vor dem Ziel gemerkt hat, dass ihr das Entscheidende fehlte. Aber sie war nicht so stolz, jetzt an diesem falschen Weg festzuhalten, sondern der hat es geschenkt, dass sie umgekehrt ist. Dass sie, soweit man das menschlich erkennen und beurteilen kann, wirklich zu Jesus gefunden hat. Und dass sie dann trotz allem Schweren doch wirklich von Gott getrost nach Hause gebracht wurde und über die Linie gebracht wurde. Und dass auch ihre Tochter ganz getrost und im Letzten glücklich und dankbar sein konnte, dass es so gut ausgegangen ist mit der Mutter. Und das ist für mich ein sehr tröstliches Beispiel. Und ich möchte es denen erzählen, die von sich den Eindruck haben, ich habe nicht mehr viel Zeit und ich bin nicht gut vorbereitet. Es ist nie zu spät, Jesus anzurufen. Es ist nie zu spät, ihm zu sagen, Herr, vergib mir alle meine Schuld. Vergib mir mein ganzes, langes Leben ohne dich. Vergib mir, dass ich mich mit so vielen oberflächlichen Dingen zufrieden gegeben habe. Ich brauche dich und ich weiß, es ist nicht mehr viel Zeit, aber bring mich bitte sicher nach Hause. Sie dürfen wirklich getrost Jesus vertrauen. Aber denen, die die Möglichkeit noch haben, es anders zu machen, lasst uns das von Abraham wirklich lernen. Gott möchte eigentlich, dass es so läuft, dass wir diesen irdischen Teil unserer Biografie solide gestalten. Und er will uns heute den Glauben schenken und stärken, der sich dann auf der Zielgerade bewährt. Und wir dürfen heute dafür bitten, dass der Herr unser Leben so prägt, dass wir ihn dann auch mit unseren letzten Zügen ehren. Möge der Herr es schenken, dass auch die Bibeltage dafür ein Werkzeug sein können, dass sie wirklich dazu beitragen, dass der Herr uns fester in seinem Wort verankert und dass er uns dadurch näher zu Jesus bringt, näher zum Sohn und zum Vater und dass er uns dadurch ganz sicher und fest auf dem Weg hält, der zu ihm führt und wo dann für uns auch der Tag kommen wird, an dem wir aufsteigen aus der Ecclesia Militans in die Ecclesia Triumphans. Und der Triumph wird ohne Ende sein, weil unser Herr so treu und so gnädig ist. Amen.